Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen. Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Georgien ruft im Konflikt mit Russland eine einseitige Waffenruhe aus. Wie ernst ist es, Präsident Saakaschwili, damit? Ein Gespräch dazu. Dann die prominente Stimme zur Affäre um Roland Neef, den abgetretenen Schweizer Armeechef.
Neef hat privat möglicherweise einen Fehler gemacht. Daraus ist ein Verfahren entstanden. Möglicherweise habe ich dann den zweiten Fehler gemacht. Ich wusste von diesem Verfahren. Ich hätte sehr unangenehme Detailfragen stellen müssen. Das habe ich dann nicht gemacht.
Christoph Kekkeis, der Vorgänger von Neef, im Exklusivinterview später im Echo der Zeit. Weitere Themen: Südafrikas Präsident Mbeki vermittelt in Simbabwe zwischen Diktator Mugabe und der Opposition. Und in Ramallah stirbt mit dem Palästinenser Mahmoud Darwish einer der bedeutendsten Poeten arabischer Sprache. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichner und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Im Krieg im Kaukasus hat Georgien am frühen Abend Russland zu Verhandlungen aufgerufen. Den Truppen sei befohlen worden, eine Waffenruhe einzuhalten und sich aus der abtrünnigen Provinz Südossetien zurückzuziehen. Das russische Außenministerium bestätigte den Eingang des Schreibens, allerdings habe Georgien zur Stunde das Feuer noch nicht eingestellt. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Georgiens Außenministerium gab bekannt, Präsident Saakaschwili habe die Armee angewiesen, noch heute alle Kampfhandlungen einzustellen. Georgien sei zu Verhandlungen bereit. Georgien sei aber nicht besiegt, ließ Georgiens Nationaler Sicherheitsrat verlauten, seine Truppen seien bereit, allfällige Pläne Russlands ins georgische Kernland vorzustoßen zu verhindern. Im russischen Außenministerium hieß es dazu, Russland habe nicht die Absicht, in Georgien einzumarschieren. Für einen Waffenstillstand beharre Russland aber auf einem vollständigen Abzug der georgischen Truppen aus Südossetien. Man traue Georgien nicht und prüfe dessen Angaben über einen Rückzug. Russland warf Georgien zudem vor, auch nach dem Rückzug aus Südossetiens Hauptstadt Schinwali von heute Morgen die Stadt weiterhin mit Artillerie beschossen zu haben. Hunderte Menschen seien umgekommen. Georgien seinerseits warf Russland vor, nach wie vor georgische Städte zu bombardieren. Zudem blockiere Russland georgische Häfen am Schwarzen Meer. Russland erklärte dazu, man blockiere nicht die Schifffahrt, sondern kontrolliere Frachter auf Waffenlieferungen. Laut russischen Medien einigten sich Georgien und Russland auf Hilfskorridore aus Südossetien. Flüchtlinge könnten so nach Russland oder nach Georgien gebracht werden.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hat wegen des Konflikts zwischen Georgien und Russland eine Vermittlermission entsandt. Erste Station ist die georgische Hauptstadt Tiflis. Danach will der Vorsitzende der OSZE, der Finn Stubb, weiter nach Moskau reisen. Und in New York hat der UNO-Sicherheitsrat Beratungen über die Lage in Georgien aufgenommen, hinter verschlossenen Türen. In den Verhandlungen der letzten Tage widersetzte sich Russland als Vetomacht der internationalen Forderung, mit Georgien sofort einen Waffenstillstand zu schließen. In Simbabwe ist der südafrikanische Präsident Mbeki zu Verhandlungen zwischen seinem derzeitigen Amtskollegen Mugabe und dem Oppositionsführer Tsvangirai eingetroffen. Die Verhandlungen finden in der Hauptstadt Harare statt. Mugabe und Tsvangirai machen sich das Präsidentenamt seit den Wahlen von Ende März strittig. Tsvangirai hatte die meisten Stimmen bekommen, nach offiziellen Angaben aber das absolute Mehr verpasst. Bei der zweiten Wahl Ende Juni trat nur Mugabe an und erklärte sich zum Sieger, was Tsvangirai nicht anerkennt. Die SBB will für den Verkehr auf den Hauptachsen 200 neue Doppelstockzüge anschaffen und die Reisezeiten verkürzen. SBB-Sprecher Roland Binz bestätigte einen entsprechenden Bericht der NZZ am Sonntag. Gemäß Zeitung schreibt die SBB im Herbst 200 solcher Doppelstocktriebzüge aus. Neigezüge wolle die SBB nicht anschaffen, da dort deutlich weniger Personen Platz hätten. Erste neue Doppelstockzüge könnten in rund 4 Jahren rollen. Die Fahrzeit zwischen Lausanne und Bern und zwischen Zürich und St. Gallen soll auf unter 1 Stunde sinken. Der Präsident des Branchenverbands der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, Johann Schneider-Ammann, fordert den sofortigen Ausgleich der kalten Progression. Und die kalte Progression solle künftig jährlich ausgeglichen werden. Dies erklärte Schneider-Ammann in einem Interview mit der Sonntagszeitung. Damit soll die Kaufkraft angesichts der rekordhohen Teuerung gesichert werden. Kalte Progression bedeutet, dass ein Steuerzahler oder eine Steuerzahlerin nur deshalb in eine höhere Steuerstufe kommt, weil das Einkommen wegen der Teuerung steigt, das reale Einkommen aber unverändert bleibt. Bundesrätin Doris Leuthard hat den Pferdemarkt Marché Concours in Saint-Léger im Kanton Jura besucht. Sie lobte die Freiberger Pferdezucht als Vorbild für erfolgreiche Pflege von Nischenprodukten in der globalisierten Welt. Der Jura stehe in der Pferdezucht im direkten Wettbewerb mit dem arabischen Golf und mit Brasilien. In Bezug auf die gescheiterten Verhandlungen der Welthandelsorganisation WTO in Genf sagte die Bundesrätin, der Handel auch mit Landwirtschaftsprodukten bleibe für die Schweiz wichtig. Wichtig sei zudem, dass Schweizer Bauern auf den ausländischen Märkten besser Fuß fassten. Dazu müsse die Qualität der Produkte hochgehalten werden. An den Olympischen Spielen in Peking wurde heute Schweizer Turngeschichte geschrieben. Freddy Hunkela.
Die Luzernerin Ariella Käslin qualifizierte sich als erste Schweizerin überhaupt für einen repräsentativen olympischen Gerätefinal. Außerdem steht sie im Mehrkampffinal. Im Pferdsprung hatte sie den 8. Platz belegt. Sie hat den besten Wettkampf ihrer Karriere gezeigt. Der Schwimmer Dominik Maichtri sorgte im Vorlauf über 200 Meter Crawl ebenfalls für einen Exploit. Mit der besten Zeit aller Teilnehmer qualifizierte er sich für den Halbfinal und bezwang dabei auch den amerikanischen Superstar Michael Phelps. Seinen Schweizer Rekord verbesserte Maichtri um 1,38 Sekunden. Im Radstraßenrennen der Frauen wurde Priska Dobmann als 7. beste Schweizerin. Damit holte sie ein Diplom. Nicole Brändli wurde 18. Jennifer Hohl musste nach einem Sturz das Rennen aufgeben. Der Auftakt zum Tennisturnier fiel buchstäblich ins Wasser. Wegen Regenfällen mussten die Partien von Roger Federer sowie des Doppels Gagliardi-Schnieder verschoben werden. Im Achtelfinal ausgeschieden ist Gegenfechter Michael Kauter. Er unterliegt dem Holländer Bas Verweilen 13:15. Zurück in die Schweiz. In der Fußballmeisterschaft wurden heute in der 5. Runde 2 Spiele ausgetragen. Die Grasshoppers und der FC Zürich trennen sich 2:2. Die Young Boys gewinnen gegen Xamax 2:1. Der FC Luzern hat sich heute von seinem Trainer Ciriakos Forza getrennt. Und bei den Young Boys unterschrieb Wladimir Petkovic einen 2-Jahres-Vertrag als neuer Cheftrainer.
Das Wetter. Morgen scheint nur noch zeitweise die Sonne, vor allem am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu und es gibt einige Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Die Temperatur steigt auf rund 26 Grad. Am Dienstag regnet es teilweise kräftig bei rund 21 Grad. Nur in der Zentral- und Ostschweiz ist es mit 5 Uhr übergehend trocken und zum Teil sonnig. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Ferienrückreiseverkehr auf der A2 Richtung Norden, im Tessin 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel. Und in der Zentralschweiz stockender Verkehr zwischen Stans Nord und Luzern Horb. Sowie auf der A8 Richtung Hergiswil zwischen Alpnach Nord und der Verzweigung Lopper 2 Kilometer Stau. Und in der Region Zürich auf der A3 stockender Verkehr zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende.
Sie hören nicht oder Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Jetzt bricht ihr das Schweigen. Der frühere Armeechef Christoph Kekkeis über eigene Fehler in der Affäre Neff und die Führungsfähigkeiten von Bundesrat Schmid. Beispielhaft seien die. Was will Russland und was wollte Georgien? Fragen zur Entwicklung im Kaukasuskrieg. Wie soll das gehen? In Simbabwe sind die politischen Erzfeinde drauf und dran, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Er fand Worte für die stillen Leiden und tiefen Sehnsüchte der Palästinenser. Zum Tod des Poeten Mahmoud Darwish. Roland Neff hat sich als Armeechef zurückgezogen, doch die Affäre Neff-Schmid ist noch nicht ausgestanden. Die SVP will Verteidigungsminister Samuel Schmid zum Rücktritt zwingen.
Für sie wäre das logische Konsequenz aus den Wirren der letzten Zeit um die Armee. Inzwischen hat fast jeder eine Meinung in der Sache und viele haben nicht damit zurückgehalten, auch solche, die gar nicht genug wissen, um ihre Meinung zu begründen. Einer, der viel weiß, hat sich aber bis jetzt nicht geäußert. Heute tut er es, der Vorgänger von Roland Neff, Ex-Armeechef Christoph Kekkeis. Pascal Krauthammer hat mit ihm gesprochen.
Christoph Kekkeis, die Schweizer Armee hat turbulente Wochen hinter sich. Konnten Sie da als früherer Armeechef ruhig schlafen?
Sicher nicht. Ich war viel unterwegs, weltweit. Die Reisen geben Distanz. Aber jedes Mal in der Schweiz wurde ich dann wieder tief betroffen durch alle diese Vorfälle.
Da ist Armeechef Roland Neff, der seinen Rücktritt bekannt geben musste, nachdem unschöne Details eines Strafverfahrens bekannt wurden. War dieser Rücktritt Ihrer Meinung nach unausweichlich?
Von außen gesehen war dieser Rücktritt effektiv unausweichlich.
Ihrer Meinung nach hat Roland Neff also auch Fehler gemacht?
Neff hat privat möglicherweise einen Fehler gemacht. Daraus ist ein Verfahren entstanden. Möglicherweise habe ich dann den zweiten Fehler gemacht. Ich wusste von diesem Verfahren. Ich wusste, dass es im rein privaten Bereich war. Ich hätte sehr unangenehme Detailfragen stellen müssen. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich ging aber davon aus, dass Neff diesen Punkt in weiteren Selektionsgesprächen dann machen würde. Und hier ist möglicherweise der dritte Fehler gemacht worden. Neff hat Bundesrat Schmid zu wenig präzis informiert. Und weiter haben dann möglicherweise einige andere Personen, die informiert waren, diese Sache kaschieren wollen, um sie dann in einem anderen Zeitpunkt zu gebrauchen.
Hat Herr Neff Sie auch über die mutmaßlichen Sexinserate informiert?
Nein. Diese konkrete Frage der Sexinserate war uns völlig unbekannt.
Sie sagten, dass gewisse Leute Gewisses kaschiert hätten. Was meinen Sie damit?
Wenn jetzt diese Sache so eine dramatische Dimension angenommen hat, dann hat das irgendjemand ausgelöst. Und das waren Leute, die da im Bild waren. Ich weiß nicht, wer das war, aber das ist ein Faktum. Man hat jetzt die ganze Nation irritiert mit diesem Problem. Das war ein rein privates Problem. Und das haben irgendwelche Leute haben das ausgelöst. Und das meine ich damit.
Aber wenn ich nachfragen dürfte, kann es denn Privatsache sein, wenn diese mutmaßlichen Anschuldigungen tatsächlich nur teilweise auch stimmen würden?
Sicher war das nicht Teil des Jobs von Neff. Neff war im Job absolut brillant. Alle seine Kameraden sagen das immer wieder. Und er hatte scheinbar im Bereich seines Privatlebens Dinge erlebt, die uns nicht bekannt waren. Und in diesem Sinne ist das eine Privatsphäre. Aber selbstverständlich gehe ich davon aus, dass eine Person in dieser Position ein beispielhaftes privates Leben führen muss. Und wenn Sie das meinen, dann sehe ich den Zusammenhang, oder?
Das heißt, wenn Sie die Details gekannt hätten zu dem Zeitpunkt, hätten Sie persönlich Ihre Stimme Herrn Neff nicht gegeben?
Ja, sicher. Das ist ganz sicher. Das ist jedem ganz klar. Auch Herr Schmid, wenn er das gewusst hätte, hätte das sofort abgelehnt. Über das ist keine Diskussion.
Christoph Kekkeis, die Kritik an Verteidigungsminister Schmid ist parteiübergreifend. Man spricht links wie rechts von Führungsschwäche. Wo sehen Sie die Probleme?
Also die Leute, die so etwas sagen, wissen nicht, wie Schmid führt. Ich habe das 5 Jahre ganz, ganz eng jetzt erlebt, wie das funktioniert. Seine Führung ist sicher nicht das Problem. Die Probleme liegen innerhalb seiner ehemaligen Partei. Sie geht einfach zu weit.
Nun gut, seine Führungsschwäche wurde immerhin auch mal intern in einem VBS-Papier amtlich bestätigt.
Nein, das wurde so hinausgetragen, aber ich bin fest überzeugt, dass Bundesrat Schmid beispielhaft führt. Er ist nicht ein eklatanter Kommunikator, aber er ist sehr engagiert und kennt die Dossiers perfekt.
Sie sagen, nicht Schmid sei das Problem, sondern seine ehemalige Partei, die SVP. Die Situation hat sich tatsächlich verschärft. Die SVP droht, der Armee den Geldhahn zuzudrehen, solange bis Samuel Schmid seinen Sitz räumt.
Das ist sehr, sehr schlimm, was da gemacht wird. Es darf nicht sein, dass die Armee wegen politischen Spannungen, die jetzt ganz klar existieren, als Geisel geschwächt wird.
Heißt das also, Sie empfehlen Herrn Schmid, diese Krise auch auszusetzen?
Ein jetziger Wechsel, das wäre fatal. Bis ein neuer Bundesrat oder eine neue Bundesrätin in dieser relativ komplexen Sache wieder das nötige, wie soll ich sagen, Arbeitspensum gefunden hat, um das zu überblicken, vergeht viel zu viel Zeit. Wir sind schon zu spät, wir sind in allem tendenziell zu langsam. Wenn ich das vergleiche mit Transformationen von Armeen in anderen Ländern, dann ist das für uns absolut dringend.
Das war Christoph Keckheis, der frühere Chef der Schweizer Armee. Pascal Krauthammer hat mit ihm gesprochen. Auch am dritten Tag nach Ausbruch des Krieges im Kaukasus ist es schwierig, zuverlässige Informationen zu erhalten über die Ereignisse. Tatsache ist, dass es in beiden Republiken, die sich von Georgien losgesagt haben, also in Südossetien und in Abchasien, weiter zu Kampfhandlungen kam. Und russische Kampfjets bombardierten auch Ziele innerhalb Georgiens. Am frühen Abend kam dann die Meldung, Georgien habe eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Heißt das, Präsident Saakaschwili hat aufgegeben und der Krieg ist bald beendet? Das fragte ich unseren Russland-Korrespondenten Peter Gisling.
Georgien, muss man sagen, hat einen solchen Waffenstillstand bereits letzte Woche schon mal lautstark verkündet und dann nur wenige Stunden danach seine blutige Großoffensive gegen Südossetien gestartet. Von Russland weiß man bereits, dass es nur in einen Waffenstillstand einlenken wird, wenn sich die georgischen Truppen aus dem Territorium Südossetiens wirklich vollständig zurückziehen.
Also keine eindeutigen Zeichen, dass dieser Konflikt, dieser Krieg bald beendet sein würde. Aber eigentlich stand doch Präsident Saakaschwili von Anfang an auf verlorenem Posten gegenüber dem mächtigen Russland. Welches Kalkül kann er verfolgt haben, als er Truppen nach Südossetien schickte?
Nun, der georgische Präsident Michail Saakaschwili hat sich in den letzten Jahren eben wirklich als sehr autoritär und vor allem auch als sehr selbstherrlich entpuppt. Er hat sich und seine Möglichkeiten auch nicht zum ersten Mal überschätzt. Es lag tatsächlich auf der Hand, dass die Russen eine georgische Eroberung Südossetiens niemals hinnehmen würden. Vielleicht, so denke ich, ist Saakaschwili beim Angriffsbeschluss auf Südossetien von nationalistischen Falken aus seiner Umgebung überredet worden. Vielleicht spielte bei diesem Eroberungsversuch auch innenpolitisches Kalkül eine Rolle. Wir wissen nämlich, nur kurz nach dem militärischen Überfall auf Tsinvali ging in der georgischen Hauptstadt Tbilisi ein fröhliches Hubkonzert los, wie nach einem gewonnenen Fußball-Länderspiel. Und jetzt, mit der militärischen Schlappe, die Saakaschwili erlitten hat, verweist man vielleicht einfach auf die große militärische Übermacht Russlands und sieht sich vor allem als Opfer.
Wir hatten gestern russische Angriffe auf georgische Ölanlagen, heute nun Luftangriffe in der Hauptstadt Tiflis, kurz vor der Sendung auch die Meldung von Bomben in einem Vorort von Tiflis. Das sind also russische Kriegshandlungen auf georgischem Kernterritorium. Welches Ziel verfolgt Russland?
Nun, man muss wissen, Russland hat bei den beiden Konflikten in Südossetien und auch in Abchasien stets mitgezünselt, das auch in den letzten Wochen und Monaten, da gibt es nichts zu deuteln. Aber es war eben doch Georgien, welches die militärische Offensive gestartet hat. Russlands Ziel war und ist es, diese georgische Offensive ein für alle Mal zu vereiteln und mit den Bombardierungen im übrigen georgischen Terrain, eine zweifellos sehr, sehr unschöne Geschichte, wollte man Georgien empfindliche Nadelstiche versetzen und vor allem Macht und Entschlossenheit demonstrieren. Schließlich, so denke ich, wird Russland alles tun, um eine Aufnahme Georgiens in die NATO zu vereiteln. Das hat Russland vielleicht auch schon erreicht, weil die NATO ja bereits hätte eingreifen und Georgien beistehen müssen, wenn Georgien jetzt bereits NATO-Mitglied wäre.
Aber trotzdem, es gibt diese russischen militärischen Aktionen auf georgischem Territorium. Wird das die internationale Gemeinschaft tolerieren?
Dass Russland sich in einen innerstaatlichen Konflikt in Georgien eingemischt hat, das stößt sicher bei allen auf Kritik. Vor allem auch eben die russischen Bombardierungen von Zielen im übrigen georgischen Staatsgebiet. Aber man weiß eben auch, dass es Georgien war, welches mit der militärischen Offensive begonnen hat und dabei auch ein von ihm, also von Georgien, mit unterzeichnetes UNO-Waffenstillstandsabkommen gebrochen hat. Mit Kritik, so denke ich, halten sich viele Länder vielleicht auch deshalb zurück, weil Russland kein Kleinstaat ist und weil man auch weiß, dass man Russland im Falle des vorliegenden Konfliktes von seiner entschiedenen Haltung auch gar nicht erst hätte abbringen können.
Internationale Vermittlungsbemühungen sind bisher nicht richtig in Gang gekommen. Wer könnte sich da erfolgversprechend engagieren?
Also es gibt in diesen Stunden bereits mehrere Initiativen. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass hier vor allem die Deutschen gute Chancen hätten zu vermitteln. Die Deutschen genießen nämlich viel Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten in diesem Konflikt.
Peter Gissling über den Krieg im Kaukasus. Hintergrundinformationen zu Georgien, zu Südossetien, Abchasien finden Sie in unserem Online-Dossier auf drs.ch. In Simbabwe einigen sich Regierung und Opposition möglicherweise schon sehr bald auf eine Machtteilung. Dies, nachdem Präsident Robert Mugabe Ende Juni mit Gewalt und den Mitteln eines Diktators seine Wiederwahl inszeniert hatte. Er stürzte das wirtschaftlich schon schwer geplagte Land damit auch noch in eine politische Krise. In den letzten Wochen dann haben Opposition und Regierungspartei unter südafrikanischer Vermittlung Verhandlungen aufgenommen. Und heute soll der südafrikanische Präsident Mbeki in Gesprächen mit Oppositionsführer Morgan Tsvangirai und mit Präsident Robert Mugabe letzte Hindernisse aus dem Weg räumen. ARD-Korrespondent Klaus Stecker.
Jetzt sollten wir beten, sagte die Nummer 2 der Opposition, MDC-Generalsekretär Tendai Biti, nach den Gesprächen mit dem südafrikanischen Vermittler Thabo Mbeki in Harare. Seine Äußerung lässt nur die Interpretation zu, dass von Seiten der MDC einer Einigung nichts mehr im Weg steht. Parteichef Morgan Tsvangirai gab keinen Kommentar ab, als er den Verhandlungsort, das Rainbow Towers Hotel, verließ. Kurz darauf traf Präsident Robert Mugabe lächelnd zum möglicherweise finalen Einzelgespräch mit Mbeki ein. Schon kurze Zeit später wurden erneut die Gesprächspartner der anderen Seite hinzugerufen. Der Verhandlungsort im 17. Stock des Hotels war bereits festlich geschmückt. Quellen im Umfeld der Verhandlungen rechneten fest damit, dass noch heute der Durchbruch verkündet wird. Eine Übergangsregierung mit den Gegenspielern Mugabe und Tsvangirai an den Schlüsselstellen der Macht. Die staatliche Zeitung Sunday Mail hatte berichtet, dass in allen Kernfragen wie Landwirtschaft oder Sicherheit Übereinstimmung erzielt sei. Es gehe nur noch um Struktur und Zuschnitt der Einheitsregierung. Einem früher zirkulierenden Entwurf zufolge soll Mugabe übergangsweise Präsident bleiben, aber mit deutlich beschnittenen Machtbefugnissen. Morgan Tsvangirai soll demnach Ministerpräsident werden und die Ressorts Wirtschaft, Finanzen und Landwirtschaft führen. Armee, Polizei, Geheimdienst und das Informationsministerium aber würden bei Mugabe verbleiben. Die 38 Ministerposten sollen diesem Entwurf zufolge fair zwischen Mugabes Partei ZANU-PF und den beiden MDC-Fraktionen verteilt werden. Unklar war, wie lange die Übergangszeit dauern soll. Die MDC hatte zu Beginn der Verhandlungen von einigen Monaten gesprochen, ZANU-PF-Offizielle nannten einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Am Ende der Übergangsregierung sollen Neuwahlen stehen. Der südafrikanischen Zeitung City Press zufolge setzte sich Mugabes Seite mit der Forderung durch, die umstrittene Landreform, bei der seit 1999 über 4000 weiße Farmer enteignet wurden, nicht anzutasten. Die MDC konnte diesen Quellen zufolge lediglich Entschädigungen für die Farmer in die Vereinbarung einbringen. Die Lage im Land hat sich seit Beginn der Verhandlungen vor gut 2 Wochen deutlich entspannt. Hoffnung macht sich breit, dass die Pattsituation zwischen dem amtierenden Präsidenten Mugabe und dem Wahlsieger Tsvangirai nun doch gewaltlos gelöst werden kann. Das Land liegt wirtschaftlich am Boden. Die moderne Hauptstadt Harare ist nun 5 Tage in der Woche ohne Strom. Außerdem wird Simbabwe die womöglich schlechteste Ernte seit Bestehen des Landes einfahren. Das Rote Kreuz rechnet damit, dass zum Jahresende die Hälfte der Bevölkerung auf Lebensmittelhilfe angewiesen sein wird.
Es gibt wenige Dichter, die schon zu Lebzeiten als Nationaldichter bezeichnet werden. Im Falle von Mahmoud Darwish, dem palästinensischen Poeten, trifft dies zu. Darwish wurde verehrt und geachtet. Nicht bloß wegen seiner feinen Poesie, sondern auch, weil er seinen eigenen Weg ging und sich von niemandem vereinnahmen ließ und auch vor Kritik an der eigenen Führung nicht zurückschreckte. In seinen Gedichten spricht er vom Exil, der Besatzung und dem Kampf seines Volkes für einen eigenen Staat. Darwish ist gestern Abend 67-jährig gestorben aus Jerusalem, der Bericht von Robert Stähli.
Mit Worten lässt sich die Trauer in unseren Herzen nicht beschreiben, sagte ein sichtlich bewegter Präsident Abbas. Mit gutem Grund. Darwish hat das kulturelle, nationale, aber auch das politische Leben der Palästinenser geprägt. In seinen Gedichten fand er Worte für die Leiden seines Volkes und die Sehnsucht nach einem eigenen Staat. Wir sind Vögel ohne Flügel, charakterisierte er die Lage seines Volkes. Er schrieb in feinen Andeutungen von den tiefen Verletzungen, wie sie den Palästinensern seit Jahren durch Israel angetan werden. Darwish kritisierte aber nicht nur Israel, sondern ebenso sehr die eigene palästinensische Führung. Als sich letztes Jahr die Fatah und die Hamas einen blutigen Machtkampf lieferten, bezeichnete er das als Versuch, in aller Öffentlichkeit Selbstmord zu begehen. Darwish war umso glaubhafter, als er das Schicksal seines Volkes am eigenen Leibe erlebt hatte. Er war ein Opfer der Nakba, der gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser durch die Israeli im Jahre 48. Im Gegensatz zu vielen anderen, die als Flüchtlinge in den Nachbarstaaten blieben, kehrte er heimlich nach Israel zurück, leistete Widerstand und wurde mehrmals ins Gefängnis geworfen. Doch er ließ sich nicht brechen. Er trat der Kommunistischen Partei Israels bei, gab eine Literaturzeitung heraus, studierte in der Sowjetunion, lebte später als Mitglied des PLO-Zentralrates im Libanon und gilt als einer der Väter der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung von 1988. Doch er brach mit Arafat, als dieser 1993 die Oslo-Verträge unterzeichnete, in den Augen Darwishs ein Verrat an der palästinensischen Sache. Mit den Worten «Verlasst unser Land, unsere Küste, unser Meer, unseren Weizen, unser Salz, unsere Wunden» hatte Darwish in einem Gedicht Israel aufgefordert, das Westjordanland und den Gazastreifen zu verlassen. Für Darwish war dabei klar, dass es danach ein friedliches Nebeneinander zwischen Palästina und Israel geben würde. Trotzdem blieb ihm zeitlebens versagt, dass seine Gedichte ins Lehrmittel für israelische Gymnasien aufgenommen wurden. Die Zeit sei noch nicht reif dafür, hieß es zur Begründung. Anders die Gefühle gestern Abend in den Palästinensergebieten. Das palästinensische Fernsehen unterbrach sein Programm, als die Todesnachricht bekannt wurde. Und in Ramallah gingen die Leute mit Kerzen auf die Straße, viele mit Tränen in den Augen.
Robert Steli aus Jerusalem zum Tod des palästinensischen Poeten Mahmoud Darwish. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Urs Bruderer, für die Nachrichten Barbara Neverschill, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.